Mit uns beten. Herr, wir haben so viele Wahrheiten über dich schon heute Morgen gehört in diesen Liedtexten. Danke, danke dafür, dass du das so geschenkt hast, dass solche Lieder entstanden sind, Herr. Und wir wünschen uns alle, dass diese Wahrheiten ganz tief eingepflanzt werden in unsere Herzen. Und darum bitte ich dich auch jetzt, Herr, dass du deine Wahrheiten tief in uns hineinlegst. Danke, Jesus. Amen. Ja, auch von mir noch einmal einen schönen guten Morgen. Ich habe auch herzliche Grüße von unserer Gemeinde, von unserem Gemeindeleiter Martin Stockmann an euch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir einen PowerPoint haben. Wenn nicht, kein Problem. Auch Jesus hatte keine PowerPoint-Präsentation. Ich weiß nicht, ob er euch das mal klar gemacht hat. Der kannte das noch nicht. Aber Jesus hätte auch heute Morgen keine PowerPoint gebraucht. Weil, ich glaube, er erzählte so anschauliche Geschichten, die waren halt wie Bilder. Und es sind bei den Zuhörern, denke ich, auch innere Bilder entstanden. Viele dieser Geschichten, die die Bibel ja Gleichnisse nennt, enthalten ganz starke Bilder, die etwas in uns auslösen wollen. Zum Beispiel denken wir an den verlorenen Sohn. Und der Vater, von dem Jesus sagt, dass er von Weitem schon schaut und sieht, dass der Sohn kommt und ihm entgegenläuft. Was für ein starkes Bild für Gottes Liebe zu verlorenen Menschen. Das ist nicht intellektuell, sondern es geht in unsere Herzen, in unser Wesen hinein. Ich glaube, solche Bilder bewegen uns mehr als alle Worte. Und so hat Jesus auf eine Frage, die Petrus ihm mal gestellt hat, auch mit einem schönen Bild, mit einer Bildgeschichte geantwortet. Und ich will sie euch gerne weitergeben. Petrus wandte sich einmal an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Schon eine interessante Frage. Vielleicht hat sich die einer von euch auch schon mal gestellt. Wie oft muss ich diesem Bruder, dieser Schwester oder meinem Nachbarn oder, keine Ahnung, meinem Arbeitskollegen denn noch vergeben? Und Jesus antwortet ihm, ihr kennt das, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Er übertreibt. Und dann sagt er aber, um das deutlich zu machen, Folgendes. Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er erließ ihm seine Schulden. Die Geschichte geht weiter, ihr wisst das. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte. Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen. Er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu dem Herrn und berichteten. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit dem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückbezahlt hatte. Auf die gleiche Art und Weise fügt Jesus zu, wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Ihr kennt alle diese Geschichte, ich habe die auch vielfach gelesen, aber ich glaube, man überliest ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist. Jesus sagt, der Mann wurde den Folterknechten übergeben. Im Gefängnis zu sein, ist auch heute nicht schön. Wenn ihr mal jemanden dort besucht habt, werdet ihr merken, wie deprimierend das ist, wenn immer mehr Türen hinter einem zugeschlossen werden und man alleine nie mehr rauskäme. Aber zu der Zeit Jesu war ein Gefängnisaufenthalt noch viel härter. Damals wollte man die Verwandten nämlich unter Druck setzen, alles zu tun, damit der Mensch wieder freikommt. Und deswegen waren im Gefängnis Folterknechte angestellt. Was waren das für Leute? Nun, skrupellos, gewalttätig, sadistisch veranlagte Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will, weder im Privaten und schon gar nicht, wenn sie ihren Beruf ausüben. Diese Folterknechte, die taten eben das, was ihr Name sagt, sie foltern. Und das erstreckt sich nicht nur auf physische Gewalt, sondern auch auf psychische Drohung. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus diese Folterknechte in seinem Gleichnis eigentlich erwähnt? Ist das nur so nebenbei? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, bin ich mehr und mehr davon überzeugt, dass Jesus das sehr bewusst reingesagt hat. Weil er, ich glaube, damit klar machen wollte, was uns allen geschieht, wenn wir nicht vergeben. Weil wir dann in eine Folterkammer kommen. Weil nämlich Groll, Ärger und Bitterkeit in uns Raum greifen und uns quälen. Wer nicht vergibt, in dem keimt Bitterkeit und Bitterkeit raubt Lebensfreude. Und wenn ein Mensch von Bitterkeit geprägt ist, machen alle anderen einen großen Bogen um ihn herum. Und so verliert er alle Beziehungen und ist tatsächlich wie in einem Gefängnis. So ist am Ende der Geschädigte, der nicht vergibt. Warum geschieht das so oft? Ich glaube, weil für uns alle von unserem Wesen her als Menschen es sehr, sehr schwer ist, Vergebung auszusprechen. Und deswegen hat Jesus diese Geschichte auch begonnen, damit, dass zunächst diesem Verwalter seine eigene Schuld erlassen wurde. Diese Schuld, wenn man das nachliest, war übrigens viel, viel größer als die des Zweiten. Es gibt Schätzungen etwa 100.000 Mal größer. 100.000 Mal größer. Gott weiß, dass es uns Menschen, auch Christen, sehr schwer fällt, von Herzen zu vergeben. Und darum sandte er, das ist einer der Gründe, Jesus. Jesus hat uns durch sein Sterben nicht nur von unserer Schuld erlöst und damit ja auch ewiges Leben in der Verbindung zu Gott geschenkt. Nein, weil er uns zuerst vergeben hat, sollte es uns eigentlich auch leichter fallen, anderen zu vergeben. Stell mir das so vor, dass Gottes Liebe unser hartes Herz weich machen will für andere. Und ich glaube, auch nur der wirklich frei ist von eigenen Schulden, der kann auch andere freilassen. Und vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, und vielleicht würde ich das auch denken, wenn ich jetzt hier unten zuhören würde, auch eigentlich weiß ich das alles. Vergebung, das ist nichts Neues für mich. Ich habe viele Predigten darüber gehört und ich mache das eigentlich alles schon ganz richtig. Aber ich glaube, hier besteht eine große Gefahr darin. Uns ist das klar, aber wir haben es, ich sag mal, als ein geistliches Prinzip in unserem Verstand erkannt. Ja, sogar so weit, dass wir denken, wir wenden das alles an. Ja, ich vergebe. Vielleicht ist sogar manchmal ein klein wenig Stolz dabei, dass wir sagen, ja, wir sind besser. Und wenn wir aber ganz ehrlich sind, und manchmal passiert uns das ja, dass wir so mit uns alleine sind und plötzlich merken, ich habe gar nicht wirklich vergeben, ich habe nur Groll verdrängt. Vielleicht passiert dir das ja, wenn jemand in den Raum reinkäme, dem du noch nicht vergeben hast. Puls fühlen, wenn der gleich um 10 höher geht. Da ist noch was da. Es geht Gott und Jesus nicht darum, dass wir mit dem Verstand irgendwas entscheiden. Das ist richtig und wichtig, da beginnt es. Aber am Ende geht es um eine Herzensentscheidung, habe ich das mal gesagt. Gott möchte uns befähigen, von ganzem Herzen zu vergeben. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir auch, dass da ein Unterschied ist. Wir gestehen uns zwar ein, dass wir einem anderen vergeben haben, aber eigentlich gehen wir ihn weiter aus dem Weg. Die Gemeinde hier, der Saal ist jetzt nicht so groß, aber ich denke, auch hier kann man sich aus dem Weg gehen. Unser ist viel größer, das geht viel besser. Da gibt es 3 Ausgänge, wenn ich jemanden sehe, oh, der geht da raus, gehe ich an der anderen Seite. Gottes Ziel ist, dass wir wirklich von ganzem Herzen vergeben. Und ich glaube, das ist etwas, das können wir alleine auch niemals wirklich tun. Dazu brauchen wir die Hilfe des Geistes Gottes. Ich glaube sogar, dass unser geistliches Leben, das neue Leben, was wir in uns tragen, an der Stelle wirklich deutlich wird. Vielleicht denkt ja jemand, ach, ich habe eigentlich so wenig mit Gott erlebt in den letzten Jahren. Ich höre hier viel, aber ich selbst erlebe nichts mehr. Ich glaube, an dem Weg der Vergebung ist eine Möglichkeit, Gottes Kraft noch einmal ganz neu zu entdecken. Durch ein Leben in der Vergebung. Warum ist das so wichtig? Warum predige ich hier jetzt vielleicht zum 100. Mal über Vergebung? Weil wenn wir nicht vergeben, das Leben in uns stirbt. Nicht nur das Geistliche, sondern auch das Menschliche. Wer im Zustand eines Nichtvergebens bleibt, der gibt dem Tod Raum in sich, auch wenn wir äußerlich lebendig sind. Nicht? Das sieht man auch schon an Kindern, an kleinen Kindern. Wenn die sich untereinander was Böses antun, dann nehmen die sich das richtig übel. Das brauchen wir als Eltern ihnen nicht beizubringen. Das können die. Und wir Erwachsenen, wir verstecken das, aber im Grunde haben wir diese gleichen Empfindungen. Und wenn wir an dieser Stelle das aber so zulassen, dann lassen wir, ich sag mal ganz krass, das Böse in uns Macht und Raum finden. Es wirkt in uns zerstörend, es vergiftet uns. Und jemand hat mal ganz krass gesagt, nicht zu vergeben ist, als ob ich selbst Rattengift schlucke und hoffe, dass die Ratte stirbt. Nicht zu vergeben ist, als wenn ich selbst Rattengift schlucke und warte, dass die Ratte stirbt. Ich füge noch hinzu, manchmal ahnt eine Ratte gar nicht, ihr verzeiht diesen Vergleich, welche Rolle sie im Drama spielt. Und am Ende sterben wir, nicht die Ratte. Was tun wir, wenn wir wirklich von Herzen vergeben? Ich glaube, in erster Linie geben wir etwas ab. Und das fällt uns Menschen schwer, etwas abzugeben, wegzugeben. Auch das sieht man bei Kindern. Was geben wir ab? Nämlich unser Recht auf Rache oder Vergeltung. In dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt hat, wird ja eins deutlich. Dieser erste Verwalter, der hatte das Recht, den anderen zu verurteilen. Wahrscheinlich gab es da auch so eine Hierarchie und der Erste, ne, der hatte auch viele Schulden, der war wahrscheinlich bedeutender, wichtiger und der andere, das war irgendwie so eine kleinere Nummer. Und der hatte die Macht und hat gesagt, du gehst jetzt ins Gefängnis. Das konnte der tun. Aber er hätte natürlich ganz anders reagieren müssen, weil er ja selbst vorher die Gnade des Königs erfahren hat. Was hätte er tun können und sollen? Und eigentlich sagt Jesus müssen. Er hätte nämlich darauf verzichten können, den anderen anzuklagen. Rechtmäßig konnte er das, aber er hätte darauf verzichten können. Was hätte er stattdessen machen können? Diesen anderen Mann ganz, wie er selbst, dem Urteil des Königs zu überlassen. Da war was schiefgelaufen, keine Frage, der hatte Schulden. Aber anstatt jetzt selbst die Rolle des Richters zu übernehmen und ein Urteil zu fällen, hätte er sagen können, ich bringe dich jetzt zum König. Und darum geht es bei der Vergebung aus Herzen. Ich verzichte auf meinen Rechtsanspruch, den ich eigentlich habe, auf Rache und Vergeltung. Und ich entlasse den Menschen, der mir Unrecht getan hat, aus meinem Machtbereich. Und ich stelle ihn bewusst in den Machtbereich Gottes. Wenn wir das tun, Und es fällt schwer. Aber wenn wir das tun, dann drücken wir damit Gott unser tiefes Vertrauen aus. Darum möchte Gott das auch. Wir vertrauen ihm, dass er für uns streitet, dass er Recht spricht. Wir geben Gott quasi so einen Raum, dass er wie ein Anwalt wird für unsere Sache, für unsere Angelegenheit. Steht ihr? Es geht nicht darum, dass wir Unrecht, was uns angetan wird, klein machen. Es gibt schlimme Dinge. Aber ich überlasse Gott das Richten. Ich verzichte, mich selbst zu verteidigen oder andere zu verurteilen. Und wenn wir das tun, gewinnen wir eins. Und das möchte Jesus mit dieser Geschichte, nämlich neue Freiheit. Viele Menschen sind unfrei, weil sie nicht vergeben. Und ich sagte es gerade schon, es ist nicht gut, irgendwie einfach nur Groll zu verdrängen. Gerade Christen sind, glaube ich, darum sehr gut. Ich glaube, es ist ganz extrem wichtig, wie bei diesem Verwalter, da wurde bis auf die Nachkommastelle wahrscheinlich nachgerechnet, wie viel Schulden er da genau hatte. Die Schuld konkret zu benennen. Und es ist auch gut vor Gott und manchmal auch vor Menschen, vor Seelsorgern auszudrücken, was ein anderer mir angetan hat, auf was für Folgen das hatte. Aber auch das lassen Sie mich nochmal an der Stelle sagen. Ich kenne Menschen, die ständig erzählen, was andere ihnen angetan haben. Ihr kennt alle solche Leute. Was ist das? Das ist wie jemand, der ständig Gift verteilt. Er vergiftet, er ist ja selbst vergiftet und jetzt vergiftet er auch noch andere Menschen um sich herum. Das ist nicht gemeint mit dem Ansprechen, sondern es geht um einen Raum, um einen konkreten Raum, manchmal wirklich ein physischer Raum, ein Zimmer, wo ich Stille habe, wo ein Mensch sitzt, der mir zuhört, ein geistlich erfahrener Seelsorger, Hirte, Pastor, was auch immer. Und glaub mir, ich habe auch das erlebt, viele suchen nicht diese Gelegenheit. Man bleibt lieber dabei, anderen zu erzählen, als Opfer, was mir alles angetan wurde. Aber wenn man das nicht tut, wenn man nicht anfängt, den Weg der Vergebung zu gehen, dann bleibe ich unfrei. Ich bleibe Abhängigkeit von diesem Täter. Es gibt Menschen, die hoffen vergebens, dass der Täter eines Tages um Vergebung bittet. Mancher wartet vergebens bis an sein Lebensende darauf. Und er merkt nicht, wie die Bitterkeit immer mehr zunimmt. Das kann so schlimm werden, dass ein Mensch sogar körperlich krank wird durch unvergebene Schuld. Wissenschaftliche Studien, sie haben gezeigt, dass Menschen, die vergeben konnten, dass sie weniger psychische Belastungen hatten, dass psychische Belastungen abnahmen, dass die Lebensqualität wieder anstieg. Ja, sogar körperliche Beschwerden nahmen ab, wie erhöhter Blutdruck oder Kopfschmerzen oder Rückenbeschwerden. Das kann man alles messen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Wenn ich aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Opferrolle rauskomme, dann werde ich wieder fähig zur Begegnung mit anderen Menschen. Denn das spüren wir alle instinktiv, um bittere Menschen machen wir lieber einen großen Bogen. Wir wollen lieber mit Leuten zusammen sein, die irgendwie fröhlich sind. Und wenn jemand das merkt, dass andere ihn meiden, verstärkt das diese negativen Gefühle. Und wer aber anfängt zu vergeben, bei dem wird die Seele reingewaschen von diesem bitteren Beigeschmack. Und automatisch entstehen auch wieder Beziehungen. Und ein letzter wichtiger Aspekt, Vergebung muss nicht immer dazu führen, dass ich mich sofort mit dem Täter oder der Täterin versöhne. Sondern Vergebung befreit mich erstmal von der Bindung an diese Person. Auch wenn das geschehen ist, braucht es manchmal noch so eine Zeit und manchmal eine längere Zeit der gesunden Distanz. Und erst langsam kann wieder eine Beziehung aufgebaut werden. Das ist völlig in Ordnung. Vergebung heißt eben nicht alles sofort vergessen und danach geht alles wieder wie vorher. Auch das habe ich in Gemeinden erlebt. Ich habe dir doch vergeben, jetzt können wir wieder bei Null anfangen. Ist nicht so. Es braucht Zeit. Aber wenn der Wille da ist, und zwar von beiden Seiten, dann kann die Beziehung erneuert werden und sie wird vielleicht sogar besser als vorher. Zum Schluss stellt sich noch eine wichtige Frage, die uns Jesus in diesem Gleichnis nicht beantwortet. Warum hat der Verwalter eigentlich so hart reagiert gegenüber seinem Kollegen, Bayern Arbeitskollegen? Warum war er nicht wenigstens etwas großzügiger, weil er doch selbst zuvor so viel Großzügigkeit erlebt hat? In der Einheitsübersetzung dieses Textes, den ich gelesen habe, steht in Vers 33 Folgendes. Da sagt der König zu dem Mann: Hättest du nicht auch mit jenem, der mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Hättest du nicht mit dem, der mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen? Damit wirft ihm der König Folgendes vor: Du hast nicht mit deinem Mitknecht gehandelt, wie es in meinem Reich die Regel ist. Warum war das so? Weil der Verwalter nicht verstanden hat, wie das Herz des Königs wirklich schlägt. Wir haben vorhin einen Psalm von David gehört. Ich glaube, David hat verstanden, wie Gottes Herz schlägt. In vielen Stellen, Psalm 146, glaube ich, steht drin, wie das Herz des Königs ist. Voller Erbarmen. Das hatte der Verwalter nicht kapiert. Er hatte ein falsches Bild vom König. Darum hat er sofort, nachdem ihm die Schuld erlassen wurde, quasi wieder zur Tagesordnung übergegangen und hat den anderen ins Gefängnis geschmissen. Er hat nicht die Regel des Königs zu seiner eigenen Herzenssache gemacht. Dieses Gleichnis von Jesus sagt uns in Deutlichkeit, wie kaum ein anderer Text der Bibel, das Reich des Königs sollte geprägt sein von Gnade und Vergebung. Und dieser Mann hatte das überhaupt nicht verstanden. Der hat einfach so weitergemacht wie bisher und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Vielleicht denkt jetzt jemand, es scheint ja doch schwieriger zu sein mit der Vergebung. Mir ist es auch so gegangen, vor dem Lesen und Arbeiten mit diesem Text habe ich gedacht, Vergebung, naja, das ist wie so ein kleiner See, wie der Baldeneysee in Essen. Aber Vergebung ist ein Meer, wie das Meer, groß, wie der Ozean. Wir haben noch so viel zu entdecken. Und das macht uns Angst, wenn wir über das Meer fahren, das ist erstmal nicht so easy. Und viele, ich glaube auch Christen, die haben einfach unvergebene Schuld. Und ihre bisherige Strategie war, sie zu verdrängen. Das kann sogar den ganz engen Familienkreis betreffen, indem man sich als Folge jahrelang aus dem Weg geht. Und darum hat Jesus uns dieses wunderbare Gleichnis erzählt. Er weist einen Weg auf der Vergebung. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist, dass wir uns von Jesus neu angenommen, geliebt und als vergebene Menschen erkennen. Wenn wir wie der erste Verwalter die Größe der Vergebung Gottes erfahren haben, dann können wir beginnen, auch anderen die unvergebene Schuld zu vergeben. Vielleicht wäre es gut, jetzt einen kleinen Moment Stille zu haben. Vielleicht kann Armin auch noch mal ein paar Töne auf seinem Keyboard spielen. Dass wir uns so in die Stille von Gott führen lassen. Dass er uns klar macht, vielleicht ist etwas angerührt worden in uns. Was ist jetzt der nächste konkrete Schritt? Ich glaube nämlich, dass Jesus heute Morgen Heilungsprozesse in Gang setzen will. Das kann eine Zeit brauchen. Aber es ist wichtig, Schritte der Vergebung zu gehen. Der erste ist zu erkennen und der zweite ist dann zu bekennen. Amen.